Hallo und herzlich willkommen in der Kinderwunschsprechstunde von DM Glückskind. Ich bin Dr. Elena Leineweber, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Psychologie, stelle eure Fragen und begleite euch mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Kinderwunschzeit.
Kinderwunschsprechstunde wird präsentiert von Doppelherz Mama Plus, dem Nahrungsergänzungsmittel von Doppelherz für Frauen vom Kinderwunsch bis zur Stillzeit.
Aus meiner eigenen Kinderwunschsprechstunde kann ich berichten, dass sich viele Betroffene fragen, ob eventuell ihr Immunsystem, ihre Blutgerinnung oder die Schilddrüse für den unerfüllten Kinderwunsch ursächlich sind. Wenn man sich jetzt als Laie auf Recherche im Internet oder bei Social Media begibt, dann findet man an dieser Stelle keine verlässlichen Aussagen zur Relevanz oder handfeste Therapieoptionen. Vielmehr werden genau diese Themen in betroffenen Foren heiß diskutiert. Um euch mit dem aktuellen Stand der Forschung und verlässlichem Wissen auszurüsten, habe ich heute erneut Professor Christian Gnoth zu Gast. Hi Christian.
Hallo Elena, guten Morgen.
Ja, einige kennen dich, Christian, schon aus unserer ersten Folge Kinderwunschsprechstunde. Und weil du da so gut angekommen bist und so toll erklären kannst, habe ich dich nochmal eingeladen. Außerdem bist du aber nicht nur super fit in dem Thema natürlicher Zyklus und natürlich schwanger werden, sondern auch bezüglich der Rolle des Immunsystems im Kinderwunsch. Und damit würde ich auch heute gerne direkt starten. Inwiefern ist unser Immunsystem relevant, wenn es um Schwangerwerden geht?
Das ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Also manches wissen wir, vieles wissen wir nicht. Es ist sicherlich so, dass der menschliche Embryo sich zunächst einmal vor dem mütterlichen Immunsystem versteckt. Unser Immunsystem, unser angeborenes Immunsystem ist so, dass es ein Selbst oder fremdes Gewebe unterscheiden kann. Das macht es zunächst erstmal relativ unspezifisch. Und zum Glück reagiert der Embryo darauf. Das heißt, der Embryo durch gewisse Oberflächenmarker, nicht, gibt er sich dem Immunsystem nicht voll als fremd zu erkennen. Aber in der weiteren Schwangerschaft, nicht, so ganz langsam, nicht, gibt er seine Existenz dem mütterlichen Immunsystem preis und gibt es bekannt. Und darauf reagiert das mütterliche Immunsystem. Ne? Und das ist so ausbalanciert, dass es auf der einen Seite, ne, dass das mütterliche Immunsystem diesen Embryo nicht abstößt, aber auf der anderen Seite, das muss man sich auch mal so klar machen, eine Frau möchte eine Schwangerschaft, ich muss das jetzt mal so formulieren, ja auch wieder loswerden. Ja, dass das mütterliche Immunsystem auch darauf achtet, ja, diese fremden Zellen möglichst gänzlich dann spätestens mit der Geburt auch wieder loszuwerden. Und sich darauf einzustellen, dass vielleicht später eine weitere Schwangerschaft kommt, die ja genetisch schon wieder und auch immunologisch schon wieder anders ist. Also das sind sehr, sehr spannende und sehr, sehr spezialisierte adaptive Vorgänge.
Du hattest ja gerade schon davon gesprochen, dass das Ganze ausbalanciert sein muss.
Ja.
Wenn man sich jetzt dazu beliest, dann kommt man aber vielleicht auch auf die Idee, dass es bei einem selber vielleicht nicht ganz so ausbalanciert ist. Und man stößt häufig auch auf den Begriff der sogenannten natürlichen Killerzellen. Das hört sich für mich erstmal, wenn ich jetzt nicht aus dem medizinischen Kontext komme, ja total böse an. Als könnten sie mein Embryo killen. Was hat es mit diesen natürlichen Killerzellen auf sich?
Also die Wissenschaft hat gezeigt oder hat herausgefunden, dass diese sogenannten natürlichen Killerzellen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Diese Killerzellen gehören zur sogenannten angeborenen Immunität. Die haben wir alle. Und die sind eigentlich dafür da, fremde Zellen zu erkennen. Ja, und zwar fremde Zellen, die in unserem Körper selbst entstehen oder aber auch fremde oder veränderte Zellen, die durch eine Infektion mit einem Virus oder mit Bakterien und so weiter sich verändert haben, zu erkennen. Und man kann vielleicht, sagen wir mal, diese Killerzellfunktion so beschreiben, diese Killerzellen, und zwar die Killerzellen in der Gebärmutter, das sind ist eine Differenzierungsstufe der Killerzellen, die man auch im Blut findet. Aber ich spreche jetzt über die Killerzellen der Gebärmutter. Das sind sozusagen die Bodyguards des Embryos. Und wenn der Embryo sich gegen das mütterliche Immunsystem verteidigen muss, braucht er Bodyguards. Und zwar, die sind bewaffnet mit Botenstoffen, die in ihrem in ihren Zellen drin haben. Das sind sogenannte Zytokine. Und diese Waffen der Bodyguards, nicht, die helfen dem Embryo bei der Einnistung in der Gebärmutterschleimhaut.
Aber was ist denn dann jetzt eigentlich dran an der Tatsache, dass, wenn man zu viel von diesen Killerzellen hat, es auch negativ ist?
Also es gibt nach den bisherigen wissenschaftlichen Daten so einen optimalen Bereich. Im Immunsystem ist alles ausbalanciert. Es gibt keine ganz scharfe Grenze, wo man sagt, da drunter ist schlecht und da drüber ist auch total schlecht. So, wenn jetzt sehr viele Killerzellen da sind, das haben wir zum Beispiel immer wieder auch mal nach Entzündungen, dann ist die Gebärmutterschleimhaut vermehrt defensiv. Hatte eine Frau noch nie Kontakt mit fremden Antigenen, ja, dann weiß die Gebärmutter ja überhaupt noch gar nichts von der Existenz böser Bakterien, die sie abwehren muss. Ne? Dann ist oft die Killerzellzahl sehr niedrig. Ist sie dann aber zu niedrig, dann fehlen dem Embryo wieder Bodyguards.
Und was machst du jetzt, wenn bei einer von deinen Patientinnen die Killerzellen erhöht sind?
Also wenn die Killerzellen erhöht sind und wenn wir den Verdacht haben, dass Infektionen eine Rolle gespielt haben, dann versuchen wir im Nachhinein, solche Infektionen nachzuweisen. Da spielen zum Beispiel Chlamydien eine Rolle, aber auch Mykoplasmen, manchmal auch Bakterien. Nicht? Dann gucken wir, ob in der Vergangenheit zum Beispiel mal eine Chlamydieninfektion abgelaufen ist. Das kann man relativ gut machen. Und dann weiß man schon, das ist so eine Markerinfektion. Dann weiß man, wenn schon mal Chlamydien da waren, dann können auch andere Keime eine Rolle gespielt haben. Und dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht, wenn eine Fehlbesiedlung mit Keimen in der Gebärmutter da ist, ob man eine antibiotische Therapie macht. Oder wenn wir annehmen, dass eine hohe Konzentration an Killerzellen da ist, die die Gebärmutterschleimhaut vermehrt defensiv macht, also die Gebärmutter auf Abwehr aus ist, nicht? Dann muss man gegebenenfalls, ja, immer wenn ein Immunorgan oder das Immunsystem überreagiert, dann kommen die bekannten Cortisonpräparate zum Einsatz, nicht? Um sozusagen die Aktivität dieser vermehrten Immunzellen zu dämpfen. Damit für einen gewissen kurzen Zeitraum die Gebärmutterschleimhaut rezeptiver wird.
Wir haben ja eben über dieses Ausbalanciertsein gesprochen. Macht es jetzt keinen Sinn, dass wir dann einfach so ins Blaue rein Cortison geben, ohne zu wissen, ob es an einer Immunreaktion liegt, oder?
Nein, also man muss eine Diagnose haben. Nicht? Man muss sich ein Bild machen, das muss man individuell abwägen. Nicht? Aber jetzt sagen wir blind, ohne Anhaltspunkte Cortison zu geben, in welcher Dosierung auch. Nicht? Wenn man es zu hoch dosiert, dann sind die Killerzellen alle weg, dann sind die Bodyguards weg. Das ist dann wieder nachteilig. Also das muss man schon sich genau anschauen. Und da dienen ja auch zum Beispiel kleine Gewebeproben aus der Gebärmutterschleimhaut, dass man einen Anhaltspunkt dafür hat, wie viele Killerzellen pro Quadratmillimeter Gebärmutterschleimhaut haben wir denn überhaupt? Und da werden so Obergrenzen angegeben, so zum Beispiel von 300, das wäre so eine Obergrenze. Aber wenn es jetzt 1000 sind, ja, dann sind das schon viel zu viele.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, wenn wir diese Anzahl bestimmen wollen von den Killerzellen, machen wir eben gerne eine Probe der Gebärmutterschleimhaut und bestimmen die nicht so gerne im Blut, weil diese Anzahl von den Killerzellen im Blut nicht gleich ist mit denen in der Gebärmutterschleimhaut.
Ja, Blutuntersuchungen helfen, bis auf einige genetische Untersuchungen in der Reproduktionsimmunologie, nur sehr wenig weiter. Weil in der Gebärmutter ist einfach alles anders. Das ist eben ein spezialisiertes, immunkompetentes Organ und die Immunzellen in der Gebärmutter haben eine teilweise völlig andere Funktion als die Immunzellen im Blut. Denn die sind überall im Körper. Aber in der Gebärmutter, das ist ein einzig spezialisierter Ort, wo ganz spezialisierte, auf ihre Aufgabe vorbereitete Immunzellen sind.
Wenn man sich jetzt mit der Reproduktionsimmunologie ein bisschen weiter beschäftigt, dann finde ich, fällt einem auf, dass die Datenlage zum Teil doch immer noch relativ dünn ist. Es gibt viele Studien, aber häufig gibt es keine handfesten Aussagen. Wie gut ist denn jetzt wissenschaftlich belegt, dass diese Behandlungen bei einer erhöhten Anzahl an Killerzellen sinnvoll sind?
Ja, also man muss sagen, bei allen reproduktionsimmunologischen Fragestellungen ist die wissenschaftliche Literatur erstmal heterogen. Das heißt also, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Therapie Studien, die zeigen, die Therapie ist effektiv, und wir haben andere Studien, die zeigen, die Therapie ist möglicherweise nicht effektiv. Das liegt aber in der Natur der Sache. Ja, wir haben so wahnsinnig viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir haben so sehr unterschiedliche individuelle Ausgangssituationen, die eine Rolle spielen. Und es ist unglaublich schwierig, dort, sagen wir mal, Studienkollektive zu finden, die homogen sind, die es erlauben, eine punktuelle Sache zu untersuchen, einen einzelnen Faktor. Den können wir einfach nicht herausschälen. Wir haben zwar Tiermodelle, ne? Da macht man auch solche immunologischen Untersuchungen bei Tieren, nicht? Sehr beliebt ist da zum Beispiel sind auch Mausmodelle. Ne? Und da sieht man auch, dass in der Immunologie ist vieles überlappend. Es ist nicht ein Effekt, der eine Antwort hat oder der ein Effekt, der eine Aufgabe hat, sondern es sind verschiedene überlappende Effekte. Die Immunologie hat im Rahmen der Evolution, ja, hat, um auch die Reproduktion sicherzustellen, ja, hat verschiedene Effekte so hintereinander gestapelt, wenn man so will. Bei der Maus sieht man dann die Bedeutung der Immunologie auch sehr schön daran. Es ist ja dann selten so, dass eine Maus, die man immunologisch verändert hat, möchte ich mal sagen, dass sie dann plötzlich keine Nachkommen mehr bekommt. Aber die Wurfgröße verändert sich. Ja, und da sieht man, aha, die bekommt gar nicht mehr so viele Nachkommen, nicht? Aber sie bekommt noch Nachkommen. Das ist schon ein Hinweis, die Effekte sind nicht ja oder nein, ja, sondern die Effekte äußern sich dann, wie beim Menschen, dann letztendlich auch in einer besseren oder schlechteren Fertilität. Und wir müssten hunderte von Studien haben, ja, mit, das werden wir nie bekommen. Ja, dieser Studienanzahl. Darum passen auch hier, das muss ich mal so sagen, unsere klassischen medizinischen Modelle oder unser klassisches medizinisches Denken, ja, Effekt, Studie, Beweis und so machen wir es dann, das passt in der Immunologie einfach nicht. Ja, hier müssen wir echt umdenken. Das ist nicht leicht.
Ja, das passt sehr gut dazu, dass ich meinen Patientinnen und Paaren häufig sage, ich gehe nicht davon aus, dass diese immunologischen Aspekte absolute K.O.-Kriterien sind, aber sie haben eben einen modulierenden Einfluss auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. So ist
es. Absolut. Und das hat auch was mit der Vitalität des Embryos zu tun. Ja, je vitaler ein Embryo ist, je schneller sich die Zellen teilen, je besser die Qualität eines Embryos ist, nicht, umso weniger ist er auf seine Bodyguards und auf ein gutes, ja, passendes immunologisches Milieu angewiesen. Aber die menschlichen Embryonen sind in ihrer Qualität sehr heterogen und es gibt weniger vitale Embryonen, ja, die brauchen optimale Voraussetzungen, ja, damit sie eine realistische Chance haben, sich einzunisten und es dann zu einer unkomplizierten, fortlaufenden Schwangerschaft wird.
Du hattest gerade schon angesprochen, es gibt da viele Mechanismen im Immunsystem, die ineinandergreifen. Und ein weiterer Mechanismus, von dem man auch häufig liest, ist die HLA-Kier-Kompatibilität. Das beruht auf der Annahme, dass es bestimmte genetische Kombinationen zwischen Mutter und Embryo gibt, die möglicherweise zu Problemen bei der Einnistung führen. Kier steht dabei für Killer-Cell-Immunoglobin-like-Rezeptor. Und die entsprechenden Gene, die man untersuchen kann, die kodieren für Rezeptoren auf diesen natürlichen Killerzellen, über die wir ja gerade schon ganz viel gesprochen haben. Und das HLA, das steht für humanes Leukozytenantigen. Und das sind Proteine, die wir auf allen Oberflächen, also auf allen unseren Zellen tragen und wodurch unser Immunsystem die Zellen als eigen bzw. fremd unterscheiden kann. Und bei der Bestimmung der HLA-Kier-Kompatibilität wird nun bei beiden Partnern untersucht, ob diese Proteine in einer Konstellation vorliegen, die möglicherweise eher negativ für die Einnistung ist. Was hältst du von dieser Annahme?
Es ist richtig, ne? Fast alle unsere kernhaltigen Körperzellen haben oben eine antigenetische Signatur. Damit erkennt unser Immunsystem diese Zellen als unsere Zelle. Der Embryo hat einmal die HLA-C-Antigene der Mutter und fremd sind eigentlich nur die, die von seinem Vater kommen. Bei einer Eizellspende sind beide fremd. Das heißt also, die HLA-C-Antigene der Mutter sind fremd und die des Mannes sind natürlich auch fremd. Das Problem ist, es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Formen. Man nennt das Pleomorph in der Medizin. Und auch bei den HLA-C-Genen, so unterschiedlich wie die Menschen eben auch sind, ne, sind derzeit bekannt, ja, über 6000 unterschiedliche Formen. So, das hat man versucht, die ein bisschen zu gruppieren. Man muss sich, weil das so ist, man muss sich irgendwie einen Überblick verschaffen. Ja, wie in einer Stadt, ne, wo sind die wichtigsten Gebäude in einer Stadt, an denen ich mich, wenn ich durch die Straßen laufe, orientiere? Und hat man so Gruppen gebildet, nicht? Und man hat dann die Relevanz dieser Gruppenbildung, man nennt das in populationsgenetischen Untersuchungen, hat man geguckt, wie wirkt sich das denn aus, wenn ich so eine gewisse Kombination von gewissen Allelen habe? Auf die Killerzellfunktion, auf das Abortrisiko, ja, auf das Schwangerwerden. Man hat da tatsächlich Zusammenhänge gefunden, aber ja, das ganz große Problem ist, es gibt eben so viele denkbare Möglichkeiten. Das nächste große Problem ist, das ist von Schwangerschaft zu Schwangerschaft bei denselben Eltern unterschiedlich, dass man das eigentlich wieder verlassen hat. Mhm. Ja, das hilft uns gar nicht wirklich weiter. Ne? Sondern in der Immunologie müssen wir versuchen, die Hauptakteure zu identifizieren. Unter therapeutischen Gesichtspunkten ist es wichtig, die Killerzellrezeptoren zu analysieren, damit wir sehen können, Killerzellen aktiviert werden. Und wenn die aktivierenden Rezeptoren fehlen, ja, dann ist das völlig egal, kann man fast sagen, ja, welche HLA-C-Kombination wir im Einzelnen nun haben. Die Killerzellen sind einfach schlechter aktivierbar. Und schlechter aktivierbare Killerzellen bedeutet einfach, der Embryo, wenn er nicht sehr vital ist, hat schlechtere Chancen. Ja. Darum, wir persönlich machen diese HLA-C-Typisierung nicht mehr. Das spielt in der Transplantationsimmunologie eine große Rolle. In der Reproduktionsimmunologie nur unter ganz, ganz seltenen, ganz gewissen Fragestellungen.
Jetzt kommt Werbung. Weißt du eigentlich, wie du von Kinderwunsch bis Stillzeit immer die richtigen Nährstoffe für dich und dein Baby bekommst? Klar, gesunde Ernährung. Aber der Bedarf ist in dieser magischen Zeit eben deutlich höher als sonst. Und eine umfassende Nährstoffversorgung, die unterstützt Doppelherz Mama Plus. Mit Folsäure, B-Vitaminen sowie den Mineralstoffen Calcium, Magnesium, Eisen, Zink und Jod. Zusätzlich enthalten die Kapseln Omega-3-Fettsäuren einschließlich 200 Milligramm DHA bei nur 2 Kapseln täglich. Erhalte einmalig einen 30% Vorteilscoupon auf Doppelherz Mama Plus. Einfach bis zum 31.01.2025 auf dm.de/Kinderwunschsprechstunde freischalten und innerhalb von 25 Tagen online auf dm.de, der DM-App oder im DM-Markt einlösen. Das war die Werbung.
Des Weiteren gibt es ja auch noch die Möglichkeit, den sogenannten TH1, TH2-Quotienten zu bestimmen. Du hattest vorhin schon angesprochen, dass du von diesen Blutuntersuchungen nicht ganz so viel hältst.
Ja.
Und die werden typischerweise auch von Immunologen oder Immunologinnen durchgeführt und weniger von uns Reproduktionsmedizinern. Könntest du einmal erläutern, was dahinter steckt?
Ja, also die Killerzellen sind Lymphozyten, ja, und Immunzellen sind auch die sogenannten T-Lymphozyten. Wenn jetzt der Körper Kontakt zu fremden Antigenen hat, Viren, Bakterien, ja, aber auch Tumorzellen übrigens, nicht, dann werden letztendlich im Rahmen der erworbenen Immunität, ja, werden die T-Zellen aktiviert. Mhm. Und da gibt es Untergruppen. Dazu gehören die T1 und die T2 Lymphozyten. Das sind unterschiedliche Varianten der Immunantwort. Mhm. Das Gemeine ist, nicht, reagiert der Körper eher mit der Herausbildung oder mit der Differenzierung zu T2-Lymphozyten, wird die sogenannte T1-Antwort, also wird die Zahl der T1-Helferzellen runterreguliert. Mhm. Ja, reagiert er mehr mit T1 und wird T2 hochreguliert. Das sind Dinge in der Immunantwort, die eine große Rolle spielen bei Autoimmunerkrankungen.
Mhm.
Ja, aber das ist was ganz anderes. Das spielt letztendlich in der Reproduktionsimmunologie nicht die große Rolle. Also zusammengefasst, nicht, diese T1, T2-Gewichtung hilft uns nicht. Mhm. In der anderen Immunologie, Lupus und andere Autoimmunerkrankungen, ja, rheumatische Erkrankungen, da spielt das eine Rolle. In der Reproduktionsimmunologie nicht.
Also, wenn ich jetzt unter einer Autoimmunerkrankung leide oder erkrankt bin, dann ist nicht gleich gesagt, dass ich auch schwieriger schwanger werde.
So ist es. Wie viele Frauen gibt es, die schwanger werden, die Autoimmunerkrankungen haben? Ja, jede Uniklinik hat eine Sprechstunde für Schwangere mit einer Autoimmunerkrankung, mit Rheumatismus, weil es ja um die Frage geht, wie muss ich meine Medikamente weiternehmen? Das heißt, so selten ist das gar nicht, dass Frauen, die eine Autoimmunerkrankung haben, schwanger werden können.
Zu den Autoimmunerkrankungen gehört ja auch eine häufige Schilddrüsenerkrankung, nämlich Hashimoto. Mhm. Und nach meiner Erfahrung aus der Sprechstunde bewerten viele Frauen und Paare die Häufigkeit, dass ihre Schilddrüsenfunktion vielleicht für den unerfüllten Kinderwunsch verantwortlich ist, über. Also gefühlt fragt mich mindestens jede dritte Patientin im Erstgespräch, ob es vielleicht an ihrer Schilddrüse liegen könnte. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Meine Wahrnehmung ist auch, dass mich das jede Patientin fragt. Nicht? Das geistert natürlich jetzt auch durch das Internet, ist ja auch sehr gut verständlich. Also ich glaube, auch hier muss man differenzieren. Zunächst mal, das mag viele überraschen, die Schilddrüsenfunktion an sich spielt für das Schwangerwerden keine Rolle. Und auch wieder, man muss an diese komplexen Dinge mit gesundem Menschenverstand rangehen. Jede Zuhörerin und jeder Zuhörer hier mag sich überlegen, wo werden weltweit die meisten Kinder geboren? Ja, kümmert sich da einer um die Schilddrüse? Ja, keiner. Hm. Ne? Also so wichtig scheint das doch möglicherweise erstmal gar nicht zu sein, als hätten die werdenden Mütter oder die Paare mit Kinderwunsch, die ihre Kinder in anderen Ländern dieser Welt, wo es ihnen nicht so gut geht wie uns hier, das hätten die keine Schilddrüsenprobleme. Also das scheint ja erstmal schon mal nicht die Rolle zu spielen. Davon muss man eine Sache abgrenzen. Ja, in der Schwangerschaft, da ist das Schilddrüsenhormon extrem wichtig, weil das Schilddrüsenhormon an der neuronalen Entwicklung wesentlich beteiligt ist. Also das muss ich jetzt mal außen vor lassen. Aber zum Schwangerwerden spielt das ehrlich gesagt überhaupt gar keine Rolle. Da haben die verschiedenen Fachgesellschaften auch bei diesem berühmten TSH-Wert. Ja, viele Frauen kennen ja ihren TSH-Wert besser als ihr Geburtsdatum, wenn man danach fragt. Ja, also unterschiedliche Grenzwerte. Die Amerikaner sagen bis 5. Ne? Hier haben wir mal gesagt bis 4. Jetzt heißt es bis 2,5. Nicht? Und auch diese minutiöse Einstellung der Schilddrüsenhormonsubstitutionstherapie anhand des TSH-Wertes, nicht, ist in meinen Augen überflüssig. Ja, man kann das nach der Klinik machen, man muss sich wohlfühlen, man sollte keine Zeichen der Unter- und auch keine Zeichen der Überfunktion haben. So, das erstmal zur Schilddrüse. Mhm. Ja, TSH mehr oder weniger egal, ja, man muss sich wohlfühlen. Ein Problem sind die Schilddrüsenantikörper. Das ist die sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis. Mhm. Nicht? Die Hashimoto-Thyreoiditis ist bei Frauen viel häufiger als bei Männern. Zeigt eben auch, dass das Immunsystem bei Frauen ein anderes ist. Mhm. Das kann sozusagen ein Hinweis sein auf eine generelle autoimmune Aktivierung. Es gibt vielleicht Ansatzpunkte damit, dass Schilddrüsenantikörper sich auch an der Oberfläche des Trophoblasten, das ist ein Teil des Embryos, der später zum Mutterkuchen wird, auch anheften können. Mhm. Ja. Aber diese Schilddrüsenantikörper können ein Hinweis darauf sein, dass es auch noch andere, ganz andere Autoantikörper gibt. Nicht? Und da sind eben Autoantikörper vor allem gemeint, entweder gegen die Erbsubstanz, weniger, oder aber das sogenannte Antiphospholipid-Syndrom, ja, oder die Antiphospholipid-Antikörper. Das sind Antikörper gegen Proteine im Blut. Ja, hier macht eine Blutuntersuchung Sinn, nicht weil wir jetzt hier die Immunzellen des Bluts untersuchen, sondern weil wir hier Antikörper gegen Plasmaproteine im Blut untersuchen. Und bei diesem Antiphospholipid-Syndrom, wenn wir da hochtitrig Antikörper finden können, das ist bekannt, dass das mit einer schlechteren Einlistung, auch kein K.O.-Kriterium, und einer erhöhten Abortrate einhergeht und einer erhöhten Blutgerinnbarkeit. Ja, solche Patientinnen werden manchmal auffällig, weil die eben eine Thrombose in der Krankengeschichte haben. Und da kommt dann, wenn wir so etwas finden, nicht, auch zum Beispiel die Therapie mit Heparin oder niedrig dosiert Acetylsalicylsäure kommt dann zum Einsatz.
Und diese Antikörper, die beim Antiphospholipid-Syndrom wirksam sind, die werden häufig zeitgleich mit einer kompletten Gerinnungsdiagnostik durchgeführt oder bestimmt. Gibt es denn jetzt noch andere Gerinnungsstörungen, die relevant wären?
Ja, also sagen wir mal, eine Gerinnungsdiagnostik, wenn eine Schwangerschaft ausbleibt oder vermehrt Fehlgeburten aufgetreten sind, macht dann Sinn, wenn in der Eigenanamnese, also bei einem selbst in der Vergangenheit, unerklärte Thrombosen aufgetreten sind. Da muss man gucken, ja, oder das in der Familie vorkommt. Ansonsten, ja, wird man zunehmend zurückhaltend. Die englischen Fachgesellschaften empfehlen ein Screening auf sogenannte angeborene Gerinnungsstörung empfehlen die nicht mehr, weil das ohne Konsequenz ist. Mhm. Man muss auch da vorsichtig sein. Ja, ich weiß, auch unsere Patienten, genau wie sie nach der Schilddrüse, fragen sie auch immer nach den Gerinnungsstörungen. Das geistert auch natürlich durchs Internet. Das Problem ist, wenn wir ungenau oder ohne klare Indikation auf solche Auffälligkeiten in dem Gerinnungssystem reagieren. Also zum Beispiel das klassische heterozygote Faktor 5 Leiden. Das ist ja nun echt häufig. Mhm. Ne? So, wenn es keine Thrombose gegeben hat in der Familie, ja, und vielleicht auch jahrelang die Pille eingenommen wurde, es keine Probleme gegeben hat und jemand ist heterozygot Faktor 5, ne? Man stellt das fest. Ja, dann ist das primär erstmal keine Indikation, jetzt in einer Frühschwangerschaft Heparin zu geben. Das wird übertrieben. Das Problem ist nämlich, gibt man Heparin, ja, setzt man die Blutgerinnbarkeit herab, ne? Dann haben wir wieder vermehrt Blutungen in der Frühschwangerschaft. Dann erreichen wir genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Mhm. Also ein generelles Screening auf hereditäre, also angeborene Gerinnungsstörungen ohne Indikation ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt.
Ja, dementsprechend sagt auch die Leitlinie für wiederholte Fehlgeburten, dass es keinen Sinn macht, bei solchen heterozygoten Gerinnungsstörungen einfach prophylaktisch eine Blutverdünnung zu machen.
Nee, sollte man nicht machen. Da hat das Heparin, was da ja oft gegeben wird, hat also mehr Nachteile als Vorteile. Mhm. Genau.
Ja, super. Christian, also wir haben wirklich so viele wichtige Sachen, die immer wieder gefragt werden, ganz im Detail besprochen und du hast es total verständlich erklärt. Aber auf meiner Liste sind jetzt noch drei Fragen über, die mir aus meiner Community gestellt worden sind. Kann es sein, dass ich Antikörper gegen Zellen von meinem Partner bilde und deswegen nicht schwanger werde?
Bei Aborten kann man manchmal antitrophoblastäre Antikörper finden. Ja, und diese Antikörper tatsächlich, ne, entstehen einmal physiologisch, ne, die verschwinden aber normalerweise in der normalen Schwangerschaft hinterher wieder, können aber auch manchmal persistieren. Mhm. Warum? Das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, wie stark der Effekt tatsächlich ist. Ja, das kommt ja immer auch erst in Folgeschwangerschaften. Das ist ja nie in der ersten Schwangerschaft so. Sondern das ist in Folgeschwangerschaften so nicht. Man kann diese Antikörper nachweisen, aber ob das wirklich die Ursache dafür ist, dass man von diesem Mann nicht schwanger wird, ist sehr umstritten. Wahrscheinlich spielen die letztendlich gar keine Rolle.
Also wir hören schon raus, auch an dieser Stelle bedarf es noch mehr Forschung und noch mehr Studien, damit wir da handfeste Aussagen zu treffen können. Eine zweite Frage war, die wir auch schon mal in einer anderen Folge Kinderwunsch-Sprechstunde angerissen haben, aber die tatsächlich immer wieder kommt. Wie viel bringt mir die Einnahme von ASS, also Acetylsalicylsäure, einfach so, ohne dass es einen Grund dafür gibt?
Also darf ich das mal ganz deutlich sagen? Nichts. Mhm. Ja, da gibt es wirklich viele Studien inzwischen. Ja, also die blinde, ungezielte Gabe von AS-100 bringt keine Vorteile. Die Indikation ist relativ gut untermauert beim Antiphospholipid-Syndrom. Die Indikation ist gut untermauert bei Hochtitrig-Schilddrüsen-Antikörpern, TPO-Antikörper. Mhm. AS-100, vor allem in Kombination mit Heparin. Mhm. Heparin ist auch ein stark immunwirksames, antientzündlich wirksames Protein. Jeder kennt das Heparin. Also eigentlich ist die blutgerinnungshemmende Wirkung von dem Heparin eigentlich nur so ein Nebeneffekt, muss man sagen. Aber die eigentlichen physiologischen Effekte sind ganz andere. Also da in Kombination besteht eine Indikation für AS-100. Wir geben das tatsächlich manchmal auch bei Low-Responderinnen, ja, unter der Vorstellung einer verbesserten Mikrozirkulation im Blut, so ähnlich wie Patienten, die auch mal einen Herzinfarkt hatten, ja, die auch ASAN 100 nehmen, ja, dass wir natürlich wissen, dass dadurch die Mikrozirkulation, also die Durchblutung in den kleinsten Blutgefäßen möglicherweise verbessert wird. Ob das sich wirklich letztendlich in einer statistisch erhöhten Schwangerschaftsrate niederschlägt, das wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau. Wir geben es auch manchmal, wenn Hormonbehandlungen durchgeführt werden und wir sehr hohe Östradiolspiegel erwarten in programmierten Kryozyklen oder auch bei Frauen, die denen wir unterstellen, sie hätten ein erhöhtes Thromboserisiko, machen wir das auch manchmal zur Sicherheit. Ja, aber ich muss auch zugeben, da sind wir auch nicht streng wissenschaftlich, ja, weil die Studienlage auch da sehr dünn ist. Aber was man sagen kann, generell nein.
Es gibt noch eine Stelle, da ist die Studienlage ziemlich gut, nämlich wenn man in der Vorschwangerschaft eine Plazenta-Insuffizienz gehabt hat oder eine Präeklampsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung, dann würde man das ASS in der Schwangerschaft weitergeben. Das spielt natürlich erst eine Rolle, wenn man dann schwanger ist. Aber da beruht das Ganze eben auch auf der Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass die sogenannte Mikrozirkulation, also die Durchblutung der ganz kleinen Gefäße im Mutterkuchen verbessert wird.
Das stimmt, nicht? Aber auch hier haben wir es dann, wenn in der Vorschwangerschaft es zu Mikroinfarkten in der Plazenta gekommen ist, ja, wenn das ist ein Crescendo der Implantationsstörungen, ja. Das ist am stärksten ausgeprägt, wenn es zu einer Fehlgeburt kommt. Und das ist eine schlechte Implantation, ist am schwächsten ausgeprägt, wenn ein Kind am Termin geboren ist, was einfach viel zu klein ist. Ja, letztendlich sind das Einnistungsstörungen. Ja, so, und diese Einnistungsstörungen, ja, die haben verschiedene Ursachen. Ja, da spielt natürlich der Implantationsort eine gewisse Rolle, aber eben auch immunologische Ursachen stehen da im Vordergrund, nicht? Und letztendlich, ja, können unterschiedliche immunologische Störungen ja eigentlich fast jede Form der Einnistungsstörung machen. Und da steigt natürlich, wenn wir solche Einnistungsstörungen haben, steigt natürlich das Risiko für eine Präeklampsie. Und da ist natürlich die prophylaktische ASGabe, nicht? Die hat sich da empirisch und auch in Studien hat sich bewährt.
Ich glaube, wir haben in dieser Folge schon einen super Überblick gegeben, grundsätzlich über die immunologische Situation bei unerfülltem Kinderwunsch. Aber, und jetzt komme ich zu der allerletzten Frage, wo kann ich mir jetzt Rat holen, wenn ich denke, dass es bei mir eine immunologische Komponente gibt und ich eine individuelle Beratung wünsche?
Das Thema ist also im Moment sehr auf der Tagesordnung. Ja, jeder hat es auf dem Schirm. Und ich glaube, zunehmend mehr sogenannte Kinderwunschärztinnen und Kinder erkennen sich damit aus und belesen sich auch zu diesem Thema. Und es gibt ja auch zunehmend mehr Publikationen. Das sind die ersten Ansprechpartner. Auch die in Anführungszeichen normalen Frauenärzte und Frauenärzte kennen sich immer mehr aus, nicht? Weil gerade jetzt auch die allgemeineren Fachzeitschriften das auch aufgegriffen haben, dieses Thema. Ich habe jetzt da auch für die allgemeinere Frauenärztinnen und Frauenärzte auch so eine kleine Serie mal geschrieben, damit die sich auch informieren können. Also auch die sind Ansprechpartner. So, da gibt es natürlich immer Punkte, ja, wo man selbst nicht weiterkommt oder vielleicht auch manchmal auch selbst, die vielleicht die Verantwortung nicht auf den eigenen Schultern tragen sollte. Und da kann man sich natürlich und dann, wie gesagt, an die Ärzte wenden, die dann wiederum denjenigen kennen, ja, der irgendwo auch in der Region wohnt, der sich damit noch näher auskennt, nicht? Und es ist auch durchaus so, ja, weil das so komplex ist, ja, auch, sagen wir, diejenigen, die sich damit so tiefer beschäftigen, ja, wir tauschen uns ja auch untereinander aus. Es gibt also oft Fragen, ja, da möchte ich mir dann einfach auch nochmal die Meinung einer Kollegin oder eines Kollegen einholen.
Ja, super. Ich glaube, jetzt haben wir unseren ZuhörerInnen ganz viel mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, viele Fragen konnten wir klären und es sind nicht allzu viele neue Fragezeichen im Kopf aufgetaucht.
Ja, das bleibt bei dem Thema ehrlich gesagt nicht aus. Ja, eine Frage beantwortet und zwei neue sind plötzlich da.
Aber trotzdem sind wir am Ende angekommen und vielen Dank, Christian, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, alles so anschaulich erklärt hast und dass du heute zu Gast warst bei mir in der Kinderwunsch-Sprechstunde.
Ja, vielen Dank. Macht mir doch auch Spaß. Es ist doch ein interessantes Thema. Deswegen macht man das ja auch, weil das so interessant ist.
Ja, und allen ZuhörerInnen sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal in der Kinderwunsch-Sprechstunde. Das war die Kinderwunsch-Sprechstunde von DM Glückskind. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt eure Fragen an podcast@glückskind.de. Glückskind unbedingt mit UE. Kinderwunsch-Sprechstunde ist ein Podcast von DM Glückskind in Zusammenarbeit mit Mentalstark, produziert von Mit Vergnügen.